Das ist der Cajou-Mers-Käse, wie man ihn hier in Korsika nennt. Er reift in kleinen, luftigen Holzhütten in den Bergen, damit der Käse die Fliegen anzieht. Ihre Maden erzeugen die schmierige Schicht aus Schimmel. Und so entsteht ein Käse, der bei den einheimischen Korsen sehr beliebt ist. Den isst man einfach so, vielleicht noch mit ein bisschen Marmelade. Er schmeckt kräftig und sehr fruchtig. Er ist mindestens ein Jahr gereift und aus Schaf- und Kuhmilch.
In Frankreich, das ist kein Geheimnis, da wird einfach alles gegessen. Schließlich kann noch in den seltsamsten Dingen irgendein besonderer Geschmack verborgen sein. Von Seeigeln über alle möglichen Innereien bis zu Käse mit Maden. Wenn's nur schmeckt, dann ist alles andere egal. Der Käse gerade, der ist eine Spezialität auf Korsika. Inwieweit das nun pures Frankreich ist, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls kommt der größte Feldherr der französischen Geschichte von der Insel, Napoleon. Wir reisen heute kreuz und quer durch sommerliche Frankreich mit Inselüberraschungen und mit Palästen, die ikonischen Frauen zu verdanken sind. Frauen, die sich nicht wie Napoleon selbst die Krone aufgesetzt haben, aber Königinnen waren sie trotzdem, so viel sei verraten. Bienvenue, sagt Bärbel Wossack am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Frankreich steckt so voller Geschichte, voller Alter und Junger, von Galliern und Römern über Mittelalter und Renaissance bis zur Aufklärung und zur Revolution. Gemessen an dieser Zeittafel ist die Musik, die wir jetzt gleich hören, nur einen Wimpernschlag weit weg. Hier ist die große Diva Josephine Baker aus dem Jahr 1949 mit Paris, Paris. Warum Josephine Baker, das erzähle ich gleich danach.
Si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis. Ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. C'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
Paris, Paris singt Josephine Baker, die als Tänzerin und Sängerin ab den 20er Jahren die Welt erobert hat. Als sie 1906 in St. Louis in Missouri geboren wurde, als Tochter einer Waschfrau und eines Schlagzeugers, da deutete rein gar nichts darauf hin, dass sie einmal ein Weltstar werden würde. 1925 ist sie zum ersten Mal in Paris aufgetreten und seitdem war es um sie und um Paris geschehen. Sie verliebte sich in die Stadt und Paris verliebte sich in sie. Aus der Nackttänzerin in den Folies Bergères, die in Städten wie München, Wien oder Budapest Auftrittsverbot hatte, wurde nicht nur der erste schwarze weibliche Superstar überhaupt, sondern auch eine französische Heldin und Kämpferin gegen Rassismus. Sie war Sous-Lieutenant der französischen Luftwaffe und arbeitete für Résistance und Geheimdienst. Privat lief es nicht nur rund für Josephine Baker, aber sie hat sich ihre Familie selbst geschaffen. 1947 hat sie ein Schlösschen im Périgord gekauft. Dort lebte sie mit 12 Adoptivkindern. Man kann dort sehr viel lernen über eine der faszinierendsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Verena Meyer war im Château des Millondes.
J'ai deux amours.
Ich habe zwei Lieben, singt die Künstlerin Josephine Baker. Mein Heimatland Amerika und meine Wahlheimatstadt Paris. J'ai deux amours ist ihr berühmtestes Lied. Als es 1930 veröffentlicht wird, lebt Baker bereits seit 5 Jahren in Paris. Sie kam, um dem Rassismus in Amerika zu entfliehen und um an den Pariser Theatern berühmt zu werden. Das Lied läuft im ersten Raum des Château des Millondes, einem von Türmchen gekrönten Renaissance-Schloss im französischen Département Périgord. Hier im ländlichen Südwesten Frankreichs verbrachte die Künstlerin fast die Hälfte ihres Lebens. Das Château des Millondes war für Josephine Baker Heimat, Zufluchtsort und Lebensprojekt.
Ich wollte Josephine Tribut zollen, denn hier im Périgord und vor allem in diesem Tal hört man andauernd von ihr. Meine Eltern haben mir ständig von ihr erzählt. Ich habe das Schloss von meinem Kinderzimmerfenster aus gesehen. Das hat mein Interesse geweckt.
Das ist Angélique de la Barre de Saint-Exupéry. Ihr gehört heute dieses Schloss. Und ja, sie ist mit Antoine de Saint-Exupéry verwandt, dem Autor des Kleinen Prinzen. Die Saint-Exupérys sind ein uraltes französisches Adelsgeschlecht. Angéliques Eltern haben das Schloss 2001 gekauft und ihrer damals 25-jährigen Tochter Angélique übertragen. Die machte daraus ein Museum, das sich dem Leben und den vielen Rollen von Josephine Baker widmet.
Ich wollte, dass Josephines Haus aussieht, als wäre sie gestern erst abgereist.
Wir treffen uns in der Cafeteria des Schlosses. Überall hängen Fotos und Plakate der berühmten Sängerin. Die schwarzen, glänzenden Haare, wie es für sie typisch war, straff zurückgekämmt. Strahlendes Lachen, ausladende Kleider. Und der Blick forsch in die Kamera gerichtet. An den Tischen sitzen Paare, Freundinnen, aber auch viele Familien, die sich an Café au lait und Chocolat chaud wärmen, während draußen ein Regenschauer über das Schloss hinwegzieht. Es ist viel los an diesem Nachmittag. Doch das war nicht immer so. Als Angélique das Schloss übernahm, war es in einem desolaten Zustand.
Am ersten Tag, am Tag nach dem Kauf, saß ich im Büro. Wie jeden Tag, ich war 25. Plötzlich hörte ich einen riesen Krach. Genau dort, wo am Abend zuvor die Cocktailparty stattgefunden hatte. Der frühere Besitzer hatte die Anfrage einer Hochzeitsgesellschaft akzeptiert. Genau dort ist das ganze Dach heruntergefallen. Wenn es am Vortag passiert wäre, das wäre mein Ende gewesen. Da sagte ich mir, das ist Glück im Unglück. Ich wusste, Josephine wird uns beschützen.
Wenn Angélique von Josephine Baker spricht, so liebevoll, dann hört es sich fast so an, als spräche sie von einer alten Freundin. Das Château des Millondes wurde auch für sie zur Lebensaufgabe. Als Josephine Baker das Schloss in den 1930er Jahren zum ersten Mal sah, war es sofort um sie geschehen. 1937 mietete sie das Gebäude, das damals einem Bekannten von ihr gehörte. Es war Schicksal, meint Angélique, Genau wie für ihre eigene Familie Jahrzehnte später. Der Rundgang beginnt mit dem Salle des Robes. Abendroben mit ausladenden Reifröcken, paillettenbesetzte Minikleider, neongelbe Schlauchkleider, glitzernde Jumpsuits. Alle getragen von Josephine Baker herself. In einer extra Vitrine ist ihr berühmtestes Outfit zu sehen, der Bananenrock. Ein kleiner Streifen Stoff, daran goldglänzende Bananen. Der Inbegriff eines rassistischen Klischees. Das erste Mal getragen hat Josephine Baker den Rock 1926 in Paris für ihren legendären Danse Sauvage, den wilden Tanz. In einer Kritik von damals lese ich:
Verquetscht und fratzenschneidend schielt sie, bläst die Backen auf, verrenkt sich, macht Spagat und läuft schließlich auf allen Vieren davon. Mit steifen Beinen, den Hintern höher als den Kopf wie eine junge Giraffe. Dieser Tanz von seltener Unanständigkeit ist ein Triumph der Geilheit. Die Rückkehr zu den Sitten der Urzeit.
Heute unvorstellbar. Damals aber nicht unbedingt negativ gemeint. Im Gegenteil. Die Zuschauer sind begeistert von der schwarzen Perle, wie Baker genannt wird. Und auch sie fühlt sich in Frankreich wohl. Viel wohler als in ihrem Geburtsland Amerika. Dort wird sie 1906 in St. Louis, Missouri, geboren. Sie erlebt Armut und Rassismus. Mit 11 Jahren wird sie Zeugin des Massakers von St. Louis, bei dem mehr als 100 Afroamerikaner ermordet werden. Mit 13 wird sie zum ersten Mal verheiratet. All das lässt sie zurück, als sie 1925 nach Frankreich kommt. Die Franzosen bewundern sie als exotische Fremde. Man wirbt sogar mit dieser Andersartigkeit. Im Museum sind Konzertplakate und Fanartikel ausgestellt. Unter anderem die Bräunungscreme Baker Skin für braune Haut, wie sie Josephine Baker hat. Baker wird Anfang der 1930er Jahre zur begehrten Marke und ziemlich wohlhabend. Ihr Geld gibt sie großzügig aus. Für ausschweifende Feste, Geschenke und extravagantes Interieur. Im Obergeschoss hat Josephine Baker eines der Badezimmer nach dem Flakon ihres Lieblingsparfums gestalten lassen. Die Wände sind komplett mit schwarzen Fliesen verkleidet. Der Boden schimmert schwarz-golden und auch die Armaturen an den prunkvollen Waschbecken sind goldfarben. Neben mir staunt Suzanne. Anfang 40, die mit ihrer Familie hierher gekommen ist.
Toll. Es ist witzig, ein Badezimmer nach einem Parfumflakon zu gestalten. Das habe ich noch nie gehört. Es ist außergewöhnlich.
Oh, vielleicht eine Idee für unser Badezimmer zu Hause.
Der Sohn hält von dieser Idee nicht so viel. Das Gold gefällt ihm nicht. Unser Aufeinandertreffen vor dem Badezimmer entpuppt sich als glücklicher Zufall.
Ich hatte das Glück, ihren Sohn Brian kennenzulernen. Er kam in meine Stadt, um eine Schule zu eröffnen, die nach Josephine Baker benannt wurde. Ich durfte einen Abend mit ihm verbringen und wir haben uns über seine Kindheit hier und in aller Welt unterhalten. Er erzählte mir von Jacques Brel, von Fidel Castro. Er ist mit seiner Mutter viel herumgereist. Fidel Castro, où il partait en vacances avec sa maman.
Enfin, voilà, des choses incroyables. Brian ist eines von 12 Kindern, die Josephine Baker adoptiert hat. Sie kamen aus Japan, Finnland, Venezuela, Kolumbien oder, wie Brian, aus Algerien. Mit ihrer besonderen Familie wollte Baker ein Zeichen gegen Rassismus und für Weltfrieden setzen. Das Château de Milland, das sie 1947 mitsamt der umliegenden 300 Hektar gekauft hatte, sollte zum Village du Monde, Capitale de la Fraternité werden. Ein Weltdorf, Hauptstadt der Brüderlichkeit. Nach vielen Kinderzimmern und einigen weiteren extravaganten Bädern geht es in den Salle de la Résistance. Auf diesen Raum ist Schlossherrin Angélique besonders stolz, denn er beleuchtet ein wichtiges, aber oft übersehenes Kapitel im Leben von Josephine Baker. Nachdem die deutschen Truppen in Frankreich eingefallen sind und Frankreich aufgeteilt wurde, schließt sie sich der Résistance an. Im Zuge ihrer Recherche hat Angélique mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Alte Nachbarn und Kriegerwitwen haben ihr erzählt, wie Baker Nazis auf der Suche nach Résistance-Kämpfern in die falsche Richtung schickte, wie sie Waffenlieferungen und jüdische Bekannte im Schloss versteckte. Sie arbeitete für den Geheimdienst, schmuggelte geheime Nachrichten auf ihren Notenblättern und trat in Nordafrika vor den dort stationierten amerikanischen Truppen auf. Unter der Bedingung, dass auch schwarze GIs ihren Konzerten beiwohnen dürfen.
Souris à la vie, souris à l'amour, souris allez, toujours souris.
Dem Leben entgegenlächeln, egal was kommt. Josephine Bakers Zeit auf dem Château de Milande endet tragisch. Ihre Großzügigkeit und ihr ausschweifender Lebensstil werden ihr zum Verhängnis. 1968 wird ihr Schloss zwangsversteigert.
Elle écoutait toujours les mauvaises personnes. Elle était très influençable. Elle n'imaginait pas que des gens.
Sie hat auf die falschen Leute gehört. Sie ließ sich sehr leicht beeinflussen und konnte sich nicht vorstellen, dass Leute schlecht sein konnten, denn sie selbst war immer aufrichtig. Dennoch wollte sie von General de Gaulle keine Hilfe annehmen. Er wollte ihr Geld geben, 1968, als sie im Begriff war, alles zu verlieren. Und sie hat abgelehnt. Weder Frankreich noch er sollten für ihre Schulden aufkommen, denn sie allein hat sich in diese Situation gebracht.
Doch Josephine Baker kämpft bis zum Schluss. Das Bild der ausgemergelten Künstlerin, auf der Küchentreppe ausharrend, geht um die Welt. Sie gibt weiter Konzerte, selbst wenige Tage vor ihrem Tod am 12. April 1975. Es hat gedauert, bis die Lebensleistung der Künstlerin anerkannt wurde. Eine schwarze Frau, noch dazu nicht in Frankreich geboren. Am 30. November 2021 wurde sie in einer symbolischen Beisetzung in das Pariser Pantheon aufgenommen. Als sechste Frau und erste Schwarze überhaupt. Angélique erinnert sich noch genau an den Tag. Auf ihrem Handy zeigt sie mir ein Bild, das ein Fotograf gemacht hat, während sie bei der Zeremonie in Paris war.
De loin, on voit la silhouette du château et il y avait ce ciel là.
Die Silhouette des Schlosses vor einem rosa strahlenden Himmel.
Moi, je pense qu'elle est revenue. Elle était plus là avant parce qu'il y avait plus rien. C'était une maison vide et sans âme. Et là, elle est revenue, c'est sûr.
Bevor ich mich verabschiede, noch eine Frage. Wenn sie Josephine Baker treffen könnte, was würde sie ihr sagen?
Je crois que je tomberai en larmes. Je saurais pas quoi lui dire.
Ich glaube, ich würde in Tränen ausbrechen, sagt sie. Ihre Augen werden ein wenig glasig. Sie hofft, dass Josephine glücklich ist mit dem, was sie aus dem Schloss gemacht hat.
Noch heute wird das Andenken an die unglaubliche Josephine Baker in Frankreich hochgehalten. Wir gehen jetzt in eine ganz andere Landschaft als das grüne Périgord. Wir springen über das Meer nach Korsika zu unserem nächsten Reiseziel. Was die Musik angeht, ist der polyphone Männergesang, genannt Pagliella, der korsische Klassiker. Auch die Gruppe L'Alba kommt aus dieser Tradition, aber die fünf Männer ergänzen ihren Gesang auf Korsu mit Instrumenten und schieben Pagliella damit in die Gegenwart. L'Alba und Indifferenti.
Ugorerò te mani frustate, ugor puio dei
spezza di espighe a fegumuda nurano, i falchi di pierano, indiveranta ogni dramuano, la girivisca nubiano, a vista i anutada, e a darà schiaffitata a chi dio, a chi dio era, se le guasta storia, se le guerra gloria, ma chi vale, ma chi valerà, a chi dio, a chi dio era. Garnerò te mani liate l'intorno io dei banni appezzati a sbacca soffie muda l'umano e lì di bierano indiverente ogni dramuano l'oma si infilza nubiano. A oggi a vista nada, nada realità, nada realità sfacciata. So a forza soli mortale, ma basta do storia, se le guerra gloria. So a forza soli mortale, ma basta do storia, se le guerra gloria.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Wir sind heute in Frankreich unterwegs und da hat uns die korsische Musik gerade schon darauf vorbereitet. Wir landen jetzt auf Korsika, der schönen Insel im Mittelmeer, die drum auch Île de Beauté genannt wird. Eindeutig die Lieblingsurlaubsinsel der Festlandfranzosen. Ob die Liebe andersrum ganz genauso groß ist, daran gibt es gewisse Zweifel. Die Korsen wären gerne unabhängig geblieben, damals 1769, als die Franzosen kamen. Da gab es auf Korsika nämlich schon 14 Jahre lang einen demokratischen Staat. Die korsische Verfassung von 1755 war die erste moderne Verfassung weltweit, lange vor den USA und vor Frankreich. Aber das ist lange her. Der Tourismus hat Geld auf die Insel gebracht und alte Fäden beruhigt. Als Georg Bayerle nach Korsika gereist ist, da ist das ganz ohne Planung passiert, eigentlich ein Unding für ihn als Journalisten, der sich normalerweise auf alles ganz genau vorbereitet. Aber diese Reise war spontan und Georg Bayerle hat gemerkt, einfach loslegen, sich überraschen lassen, das hat durchaus seinen Reiz.
In der kleinen, offenen Markthalle am Hafen von Ajaccio sind eine Handvoll Stände aufgebaut. Wurst und Käse verströmen ein kräftiges Aroma. Keine 24 Stunden sind seit dem Aufbruch in München vergangen und zumindest olfaktorisch bin ich in einer anderen Welt. Und gleich auch geschmacklich. Der korsische Käse, der allen, die Asterix kennen, ein Begriff ist. Hier ist er übereinander getürmt. Mal sind es kleine, runzelige, grün und grau angeschimmelte Laibe, dann größere, hellgelb, die Sorte Brebis, die wir auch in Deutschland kennen. Und dann manche mit schmieriger Oberfläche.
Das ist der Cajumers-Käse, wie man ihn hier in Korsika nennt.
Michel Berthaud, ein kräftiger Mann mit breiter Stirn, schwarzem Bart und markanter Nase, Verkäufer und Käseaffineur, winkt mir einladend zu. Wahrscheinlich, weil ich so neugierig schaue.
Er reift in kleinen, luftigen Holzhütten in den Bergen, damit der Käse die Fliegen anzieht. Ihre Maden erzeugen die schmierige Schicht aus Schimmel. Und so entsteht ein Käse, der bei den einheimischen Korsen sehr beliebt ist.
Und schon wickelt dieser zupackende Mann ein faustgroßes Prachtstück der Delikatesse aus, schneidet mit einem Messer eine kleine Ecke ab und hält sie mir unter die Nase, damit ich nicht nur riechen, sondern auch die kleinen, weißen, einen halben Zentimeter großen Maden sehen kann. Just do it steht auf seinem Trikot. Weil ich zögere, sagt er,
den isst man einfach so, vielleicht noch mit ein bisschen Marmelade. Er schmeckt kräftig und sehr fruchtig. Er ist mindestens ein Jahr gereift und aus Schaf- und Kuhmilch.
Also essen. Michel Berthaud lässt mir keine Wahl. Von den Maden spüre ich nichts. Der Käse ist tatsächlich delikat. Überhaupt nicht beißend, wie ich es erwartet hatte, sondern cremig, fruchtig und vollmundig füllt sein Aroma gleich die gesamte Mundhöhle aus. Ein echtes Erlebnis. Korsika, ein korsischer Käse. Ich bin angekommen. Ich war noch nie auf Korsika. Was ich weiß, stammt tatsächlich aus Asterix und einem gewissen mediterranen Allgemeinwissen. Und natürlich Napoleon, der berühmteste Korse, der vor 200 Jahren in der Verbannung gestorben ist. So spaziere ich nach der Käseprobe auf dem Markt durch die schattigen Gassen der eng aneinander gebauten Häuser in der Altstadt. Dort, wo schon ein paar andere Besucher ein unscheinbares, gelb getünchtes Haus betrachten, befindet sich das unscheinbare Elternhaus des sogenannten größten Korsen, Napoleon. Hier also nahm das Schwungrad der Geschichte seinen Lauf auf. Aus Ägypten kam der Obelisk auf die Pariser Place de la Concorde. Auf dem Arc de Triomphe stehen die Namen der bayerischen Schlachtfelder Elchingen, Wertingen und Günzburg. Bayern verdankt sich der politischen Neuordnung Europas durch diesen Kriegsherrn, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat. Das Haus ist geschlossen. Mit den Gedanken zwischen Geschichte und Gegenwart kehre ich ein paar Schritte weiter ein.
In Ajaccio am Hafen, in einem Restaurant. Wir sind zum 5. oder 6. Mal hier. Uns gefällt die Insel sehr gut. Und wir mögen die Insel, weil wir haben sowohl das Meer und den Strand, aber auch die Berge, weil ich sehr gerne in den Flüssen schwimme.
Mit einem Paar am Nebentisch bin ich gleich ins Gespräch gekommen.
Normalerweise ist das nicht unser Stammrestaurant, aber hier das Personal ist ganz hervorragend und das Essen bisher.
Ist typisch Kors, weil es gab Suppe de Poisson, das ist mein Lieblings in Frankreich, und Muscheln und deshalb, also typische französische korsische Essen. Aber Sie haben auch eine Spezialität gegessen, gell? Diese Calamar.
Die Oktopus-Tentakeln werden hier in einer Tomaten-Kräutersoße angerichtet. Eine feine Mischung aus Meer und Gemüsegarten. Martin und Michael sind meine erste Reisebekanntschaft. Sie verbinden als Paar selbst die Vielfalt Europas.
Ich bin aus Tunesien, habe ich in Paris gewohnt. Und Michael und ich haben Englisch studiert. Und wir haben uns in England getroffen während unserer Studienzeit. Also.
Die nächsten Tischnachbarn schließen sich unserem Gespräch an. Ilona und Wolfgang kommen aus Schwandorf in der Oberpfalz und haben gerade die abenteuerliche Bahnfahrt durchs Gebirge absolviert.
6:17 Uhr. Und hier waren wir 9:58 Uhr, fast 4 Stunden. Durch die Berge, durch viele Tunnels, man sieht den Fluss, sieht ein bisschen Wasserfall und so was.
Da hat man einen Ausblick von ganz oben, ganz nach unten, mit Fluss und Steinen, also ein Ausblick super.
Die einst hochmoderne Schmalspurbahnstrecke vom Ende des 19. Jahrhunderts zählt zu den berühmten Nostalgie-Eisenbahnen Europas. Den Tipp hebe ich mir auf. Am nächsten Tag lasse ich mich erst einmal von Martin und Michaels Empfehlungen leiten und folge einer kurvigen Straße die Küste entlang nach Norden. Einsame, zauberhafte Buchten, Wachtürme, Bergdörfer und kleine Restaurants liegen am Weg, bis sich das schmale Bergsträßchen durch die wilde Szenerie der Calanche hinunter in den kleinen Golf von Porto windet. Eine Handvoll Häuser und Hotels ruhen hier auf einem felsigen Kap inmitten einer bizarr verwitterten Gebirgslandschaft aus rotem Granit. Das vorderste der kleinen Hotels hat eine offene Terrasse mit Blick auf die Bucht und die Berge.
Parlez pas, je parle pas français.
Ich konnte kein Französisch, daher waren die ersten Schuljahre diffizil. Ich habe immer oui, oui, ja, ja gesagt.
Der Chef, José Moreira, ist, wie der Name schon sagt, ein Einwanderer aus Nordspanien. Er war 4, als seine Eltern vor 50 Jahren hierher gekommen sind.
Ma mère était persuadée que je ne parlais pas français. Et un jour, elle croise la maîtresse. Elle croise la maîtresse et fait alors comment ça va avec mon fils?
Eines Tages fragte meine Mutter, die auch kaum Französisch sprach, die Lehrerin, wie geht es meinem Sohn mit seinem Französisch? Sie antwortete, ja, ja, er redet die ganze Zeit.
Il parle avec tout le monde. Oui, 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 oui. Et en avant, ça s'est fait un peu comme ça.
Aber José hat sich durchgeschlagen und ist der lebendige Beweis dafür, dass die Korsen, anders als ihr Ruf, Fremden keineswegs ablehnend gegenübertreten.
Ich glaube, entgegen dem, was man außerhalb über Korsika sagt, wird man hier gut aufgenommen. Die Leute hier haben ein großes Herz und es ist nicht wichtig, wo jemand herkommt.
Quand on arrive, on fait un, vous promenez un peu en hiver et tout, vous rentrez dans un bar, vous êtes à l'entrée du bar ou du restaurant, vous entendez rire et chanter à l'intérieur.
Wenn du eine Bar oder ein Restaurant betrittst, dann hörst du Lachen und lautes Reden. Und in dem Moment, wo du eintrittst, kein Wort mehr, eine Stille, wie in der Kirche. Bis zu dem Moment, wo du sagst Bonsoir oder hier in Korsika Buonasera und dann bla 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 bla. Korsika muss man im Winter entdecken, denn dann gibt es eine andere Mentalität. Die Menschen haben Zeit. Du gehst in irgendeine Kneipe und kannst einen Aperitif mit den Leuten vom Viertel trinken. Was trinken sie? Woher kommen sie? Sie integrieren dich. Man hat Zeit, um Bekanntschaften zu machen.
Plus en hiver qu'en été. On a le temps de discuter avec les gens, de faire connaissance.
Dem schlanken, sportlichen Mann dürfte seine lebhafte spanische Ader dabei zugute gekommen sein. Nach der Schule konnte er dann doch Französisch, hat mit seinem Vater als Handwerker und in der Gastronomie gearbeitet und schließlich auch seine Frau kennengelernt, die Erbin des kleinen Hotels, das er jetzt mit ihr zusammen betreibt.
Ce qui se passait, c'est que, étant donné que la côte pour les Corses était dangereuse,
hier in Korsika ist Folgendes passiert. Weil die Küste immer gefährdet war, wurde das Ackerland und das Vieh in den Bergen den Männern gegeben, während man den Frauen die wertlosen Grundstücke an der Küste überließ. Denn hier gab es die Invasoren, Piraten, die Malaria. Was ist dann passiert? Als schließlich der Tourismus in Korsika aufgekommen ist, da waren plötzlich nicht mehr die Männer im Vorteil, sondern die Frauen. Sie sind jetzt am wohlhabendsten auf der Insel.
C'était pas les hommes, c'était les femmes qui avaient les terrains bord de mer par rapport au tourisme. Ce sont les femmes les plus riches en Corse, c'est pas les hommes.
Ein Kern Wahrheit wird sicher in dieser Anekdote stecken. Tatsache ist, dass José als Einwandererkind durch die Ehe mit seiner Frau, die sich stets im Hintergrund hält, mitten in der Dorfgesellschaft angekommen ist. Die Plätze, die Wanderungen, die Orte, die er empfiehlt, sie reichen für mehr als den Rest meiner Reise. An einem Punkt werde ich besonders hellhörig. Da erzählt José vom alten Wachturm, der sich am Capo Rosso, dem roten Kap an der Südspitze des Golfs von Porto, befindet, an dem er zusammen mit seinem Vater für ein Projekt im Naturpark gearbeitet hat.
C'est sur la tour. La tour. Comment la tour? On y va à pied. Il m'a dit oui. Alors il y avait 1h45 pour aller à la tour et 1h45 pour revenir. Et on a travaillé comme ça pendant 6 mois.
Wir laufen zu Fuß, hieß es. Es geht zu dem Turm. Knapp 2 Stunden hin und das Gleiche wieder zurück. Jeden Tag, 6 Monate lang, haben wir auf diese Weise gearbeitet und den ganzen Wachturm restauriert. Das Gemäuer, die Treppen, von denen nichts mehr da war, nur die Löcher in der Außenwand. Denn wenn es Alarm gab, wurden die Treppenstufen herausgezogen. Die Eingangstür befindet sich in 3 Metern Höhe und war dann nicht mehr erreichbar. Alles haben wir komplett wieder aufgebaut.
Et quand ils voulaient ressortir, ils remettaient les moellons un par un, tant que ça refaisait des marches jusqu'en bas. Nous, on a refait toutes les marches jusqu'en haut parce que pour donner l'accès aux gens, sinon c'était dangereux. Et on a tout refait, intérieur, extérieur et le pourtour.
Am nächsten Tag befinde ich mich auf diesem Weg zum Capo Rosso. In der Luft die Aromen von Lavendel, Rosmarin, Wacholder, Erdbeerbäumen und Zistrosen, in denen das Pflanzenöl in der sengenden Sonne zu brodeln scheint und einen schweren ätherischen Duft ausdünstet. Die Macchia saugt sich mit der Hitze voll und obwohl direkt am Meer, erbarmt sich kein Windhauch des einsamen Wanderers. Aber die Landschaft ist dramatisch. Bis zu 300 Meter stürzen die roten Granitklippen senkrecht ins Meer. Windgekämmte Wacholder und Ginsterbüsche krallen sich ins nackte Gestein. Mehr als 150 solcher Wachtürme stehen rund um die korsische Küste. Sie stammen aus der Zeit, als die italienischen Kleinstaaten Genua und Pisa die Insel beherrschten. Die ersten Meter geht es tatsächlich auf den freistehenden Stufen ins Turminnere. Mit mir kommt ein französisches Paar an.
Comme le vin de chez nous.
Rouge comme Bordeaux.
Vor Anstrengung und Hitze sind sie bordeauxrot im Gesicht, wie der Wein bei ihnen daheim, sagen Beatrice und Philipp.
Sie sagen, dass es certainement un des plus beaux coins, je veux dire même au niveau faune de
Man sagt, das hier zählt zum Schönsten überhaupt im Mittelmeer, meint Philipp. Und so schwierig solche Superlative sind, diese Trias aus Macchia mit ihren gekrümmten Gewächsen, den nackten, bizarren roten Felsformationen und dem Meer, ist tatsächlich Naturschönheit in höchster Vollendung.
Les nuances de l'eau, le bleu, le turquoise,
die Farbnuancen des Wassers, das Blau, das Türkis, alle Facetten von Grün. Dieses Nebeneinander von Meer und Bergen ist es, das auch Beatrice und Philipp immer wieder auf diese Mittelmeerinsel zieht. Und wenn du in den nächsten Tagen in die Berge gehst, sagt Philipp,
c'est la bergerie de Grutel, et c'est tenu par Monsieur José.
Und er schwärmt von einer urigen Almhütte, der Bergerie de Grotel, wo Schinken und Würste von der Decke hängen. Beatrice gefielen die Anekdoten aus dem Leben, die der Wirt erzählen konnte. Das ist der Flow. Die Reise hat ihren eigenen, natürlichen Rhythmus gefunden. Wie von selbst leiten die Begegnungen und Stationen weiter zum nächsten Punkt. Diese Reise ohne Vorbereitung mit dem Zufallsziel Korsika schreibt ihre eigene, schlüssige Geschichte.
Eine Feier der Spontanität. Ich finde, das wird immer schwieriger, sich darauf einzulassen, eben weil man per Handy und online alles so genau durchplanen kann. Die nächste Musik ist genauso leicht und sommerlich wie ein Cap-Corse-Spritz, auch wenn die besungene Liebe gerade nicht rund läuft. Zwei junge, erfolgreiche Stimmen aus Frankreich sind das, Bianca Costa und Opinard, der ein bisschen Bossa Nova mitbringt, mit Belle Âme.
J'ai déposé mon plus tendre sourire sur ta belle âme. L'éclat de rire dans tes yeux mouillés m'a volé tes larmes. Mon ami, je t'en supplie, ne perds jamais ta belle âme. Ta belle âme, ta belle âme. Les gens qui t'entourent sont bien plus joyeux quand tu es là. Ton calme et ta joie valent tous les bijoux, le grain de ta voix. Un piano qui joue la plus belle des rites éternelles que je connaisse.
Que je connaisse.
Le temps d'un repas, tes mains qui bougent, le chant de tes pas. L'éternelle bougie quand les tes seuls bleus disparaissent. J'ai déposé mon plus tendre sourire sur ta belle âme. L'éclat de rire dans tes yeux mouillés m'a volé tes larmes. Mon ami, je t'en supplie, ne perds jamais ta belle âme. Les gens qui t'entourent sont bien plus joyeux quand tu es là.
On a tant aimé, on a tant saigné, on a fini blessé, mais on aura essayé. J'ai le corazao clair comme un ciel bleu marseillais. Alors on va fêter, ou du moins essayer. On a tant aimé, on a tant saigné, on a fini blessé, mais on aura essayé. J'ai le corazao clair comme un ciel bleu marseillais. Alors on va fêter, ou du moins essayer. On a tant pleuré pour des histoires. Tonton rira dans 20 ans. Après la pluie vient le beau temps. Ciao tristesse. S'il faut partir je paye. S'il faut changer j'essaye. Les larmes sur tes joues m'effraient. Alors j'essaye, oui j'essaye. J'ai pas vu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux de ton joli visage, de ton joli visage.
J'ai pas vu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux de ton joli visage, de ton joli visage.
J'ai perdu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux et que t'étais parti de mon beau paysage.
J'ai perdu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux et que t'étais parti de mon beau paysage.
Si tu ris.
So klingt der Sommer in Frankreich, auf jeden Fall für Menschen, die am Cap Ferrat urlauben. Die kleine Landzunge östlich von Nizza, da wo es uns jetzt hinzieht, die ist eigentlich gar nicht besonders gefällig. Das Ufer ist rau und felsig, Sandstrand ist rar. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um riesige Pinien, um Ruhe und vor allem um Nachbarn auf der gleichen Flughöhe. Auf der kleinen Halbinsel liegen hinter Mauern und Hecken die Villen der Reichsten und der Allerreichsten. Beatrice de Rothschild-Effrussy hat zu diesen Reichsten gehört. Sie war eine Pionierin des bis heute andauernden Höhenflugs von Cap Ferrat. Anfang des letzten Jahrhunderts ließ sie dort ihre Traumvilla mit 9 unterschiedlichen Gärten bauen. Ein filigraner Traum in Rosa. Aber das soll nicht täuschen. Beatrice de Rothschild-Effrussy war eine außergewöhnliche und exzentrische Frau, die sich die Freiheit genommen hat, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollte. Heute sind Villa und Gärten für Besucher geöffnet, eine der großen Attraktionen der Gegend. Marlene Thiele war dort.
Le soleil toute l'année, Sonne das ganze Jahr über, war das Versprechen der Côte d'Azur auf einem Vintage-Werbeplakat. Und jetzt stehe ich im Regen. Gelegenheit, den Stränden, den kleinen Buchten und Wanderwegen einmal den Rücken zu kehren. Kulturprogramm. Die Côte d'Azur, das sind nicht nur Strände, Yachten, Ferienorte für die Reichen und Schönen, sondern auch das, was Letztere davon übrig gelassen haben. Wie die Villa Effrussy de Rothschild. Sie wird heute in jedem Côte d'Azur-Reiseführer angepriesen. Eine Tochter der einflussreichsten europäischen Bankiersfamilie hatte sie Anfang des 20. Jahrhunderts bauen lassen, als Winterdomizil, um dem trüben Wetter in Paris zu entfliehen. Heute sind die Villa und seine formidable Gartenanlage ein Museum. Von Nizza aus erreicht man die Villa leicht mit der Buslinie 15, die alle 20 Minuten Richtung Cap Ferrat aufbricht. Ich bin nicht alleine mit meiner Idee. Der Parkplatz vor der Villa ist voll. Da ist zum Beispiel Olga.
I wanted to visit exactly this villa because I heard about this and also very interesting family history and the inside the interiors, design and the gardens.
Die Niederländerin freut sich auf das Gebäude, die Gärten und die Familiengeschichte der damaligen Besitzerin. Beatrice Effrussy de Rothschild. Sie ließ die Villa im Stil der italienischen Neorenaissance erbauen. Das Gebäude hat 2 Etagen und hohe Fenster. Ich betrete den Innenhof. In der Mitte ist eine Freifläche, drumherum bogenförmige Laubengänge, gehalten von rosafarbenen Marmorsäulen. An den Wänden Kunst. Natürlich nur Originale. Man kann sich gut vorstellen, wie Beatrice vor über 100 Jahren ihre Gäste hier empfangen hat. Sie müssen genauso beeindruckt gewesen sein wie ich. Am Eingang steht Jacqueline Mancier. Sie bietet Führungen in der Villa an und erzählt mir, wie Beatrice auf das Cap Ferrat aufmerksam wurde.
Sie war in Monaco, vor allem um dort im Casino zu spielen, und hatte irgendwann Lust, mal rauszukommen. Und so stieg sie in ihr Auto, kam ans Cap Ferrat, sah dieses Areal mit dem Blick aufs Meer auf beiden Seiten und sagte sich, das kaufe ich. Aber es war natürlich nicht einfach, das felsige Gelände zu einer Gartenanlage zu machen.
Beatrice war so begeistert von der wilden Natur am Cap Ferrat, dass sie dort 1905 sage und schreibe 8 Grundstücke kaufte. Die führte sie zu einem heute 8 Hektar großen Terrain zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war Beatrice 41 Jahre alt und genoss das Leben in der Oberschicht, zwischen Partys, Glücksspiel und Pferderennen in Paris, der Normandie und Monaco. Das Geld für den Kauf hatte sie von ihrem Vater geerbt, Alphonse de Rothschild, Bankier und Kunsthändler aus der renommierten Rothschild-Familie. Beatrice selbst heiratete mit 19 Jahren den russischstämmigen Franzosen Maurice Effrussy, ein Bankier und Pferdezüchter. Wahrscheinlich keine Hochzeit aus Liebe.
Damals war es fast Pflicht zu heiraten. Eine Frau konnte nichts alleine machen. Sie musste überall hin begleitet werden. Sie konnte nicht einmal allein in ein Restaurant gehen.
C'était impossible.
Maurice Effrussy ist 15 Jahre älter als Beatrice. Aber er hat vieles mit ihr gemeinsam. Auch er ist jüdisch, sportlich, liebt schöne Dinge. In der Villa Rothschild gewohnt hat er jedoch nie. Nach etwas mehr als 20 Jahren Ehe trennt sich das Paar, weil Maurice Effrussy spielsüchtig ist und Beatrice um ihr Vermögen fürchtet. Sie investiert es lieber in ihre eigene Leidenschaft. das Sammeln von Teppichen, Kunst, Porzellan, asiatischer Kleidung. In den Zimmern für sie selbst, für Gäste und Dienstboten stehen noch heute die besten Möbel aus allen Epochen, egal ob die Inneneinrichtung zusammenpasst oder nicht. Jacqueline Moncier führt mich herum.
Das Zimmer war zum Beispiel für das Personal. Hier auch mit Badezimmer und Badewanne. Daran sieht man, dass sie ihr Personal gut behandelt hat.
Wirklich bewohnt wurde die Villa nur von Dezember bis April. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Côte d'Azur zum beliebten Treffpunkt der High Society. Aber nur im Winter, wenn die Sonne nicht so brannte und der vornehme Teint geschützt blieb.
Mit ihr war immer viel Trubel im Haus. Beatrice hat jeden Sonntag Gartenpartys veranstaltet. Dann gab es hier Küchenpersonal, auch Wäscher, denn sie hatte 10 Gästezimmer. Die Laken mussten gewaschen werden und damals gab es keine Waschmaschinen. Klar, das ist viel Arbeit. Es gab Putzfrauen, ihren Chauffeur, Zimmermädchen. Teilweise folgte ihr das Personal auch nach Paris. Aber wenn sie hier war, stellte sie auch immer Zeitarbeitskräfte ein.
Mit Beatrice kam eine Menge Geld an die Côte d'Azur. Wahrscheinlich ein wichtiger Grund, weshalb Feindseligkeit gegen Jüdin und Tochter der erfolgreichen Rothschild-Familie auf niedrigem Niveau blieb. Man beschwerte sich über die Sitten der Wintergäste, aber ohne offen antisemitisch zu werden. Dabei hatte die Dreyfus-Affäre die Judenfeindlichkeit in ganz Frankreich angeheizt. Auch an der französischen Riviera, die wie viele Grenzregionen sehr nationalistisch geprägt war. Der emanzipierte Lebensstil von Beatrice machte es nicht einfacher. Die Gesellschaft war Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich sehr männlich dominiert und selbst Frauen waren frauenfeindlich. Doch Beatrice hatte genug finanzielle Mittel und Selbstbewusstsein, um sich von all dem nicht beirren zu lassen. Ihr extravaganter Stil zeigt sich nicht nur in der Villa, sondern auch draußen im Garten. Ich habe Glück. Der Regen hat aufgehört und die Sonne kämpft sich durch die Wolken. Deshalb gehen wir nach draußen.
Beatrice kennt sich sehr gut mit Botanik aus, ist Mitglied der Société Nationale d'Horticulture. Schauen Sie mal hier. Keine Ahnung, ob es diese Pflanze damals schon gab. Sie sieht aus wie eine kleine Zigarette, die gerade abbrennt. Ganz witzig, oder? Dank des Mikroklimas hier schaffen wir es, auch im Winter blühende Blumen zu haben.
Jeden April kehrte sie zur Festsaison nach Paris zurück. Dann blieben nur ein paar Gärtner auf ihrem Grundstück. Die kümmerten sich um die Pflanzen aus aller Welt und zahlreiche exotische Tiere. Mehr als 20 Jahre konnte die Rothschild-Tochter ihr selbst geschaffenes Kleinod genießen, ehe sie 1934 mit 69 Jahren starb. Seit 1991 wird die Villa und das Gelände durch die Gesellschaft Culture Espace verwaltet. Und noch heute sind die Gärten der eigentliche Star auf dem Gelände.
Die Gärten sind nicht so schön wie damals, aber man bekommt trotzdem einen Eindruck. Das hier zum Beispiel ist eine Schmetterling-Buddleia aus Madagaskar. Sie hat schon geblüht, so im Februar, März. Wir haben nur noch 3 davon. Beatrice hat 1910 ganze 57 gekauft.
Bevor Beatrice kam, waren die Flächen hier draußen karg und felsig. Mit ihr wurden daraus 9 ganz unterschiedliche Gärten. In den Brunnen des italienischen Gartens lebten früher Flamingos. Heute stehen zwischen den Pflanzen antike Statuen. Etwas weiter gelangt man in den chinesischen Garten. Asien war damals modern, sagt mir Jacqueline Moncier. Sie zeigt mir ihren Favoriten, den japanischen Garten.
Elle m'a dit ça, c'est mon préféré. Ça représente le Japon. Donc les pierres plates représentent les îles.
Platte Steine repräsentieren die japanischen Inseln, Kieselsteine drumherum das japanische Meer, erklärt mir Jacqueline Moncier. Sie werden jeden Tag von einem Gärtner zu feinen Wellenformen zurechtgeharkt. Doch die Umgebung lohnt sich mindestens genauso. Die Villa Effrussy de Rothschild liegt im Dorf Saint-Jean. Hier sieht es so aus, wie man sich die Côte d'Azur vorstellt. Penibel gepflegte, pastellfarben gestrichene Häuser, Yachten im Hafen, Felsen und glitzerndes Meer. 1500 Menschen leben hier, aber mit den Touristen im Sommer verdreifacht sich die Zahl.
Là, on est dans une des plus belles baies du monde.
Chef Frédéric vom Strandrestaurant Paloma Beach erzählt mir, dass die meisten Ausländer, die gerade am Cap Ferrat sind, hier Zweitwohnsitze haben. Es sei die schönste Bucht der Welt und von Juli bis September richtig voll.
Le tourisme, c'est plein à craquer.
Abkühlen kann man sich auch. Unterwegs gibt es viele kleine Buchten und am Anfang und Ende des Weges jeweils einen breiten Sandstrand. Einer davon, der Plage de la Fosse, ist heute komplett leer. Den Grund dafür sehe ich schnell. Im Wasser treiben giftige, violette Quallen. Ein etwa 60-jähriger, sehniger Mann macht Liegestützen am Ufer. Er bemerkt meinen skeptischen Blick und kommt auf mich zu.
Les méduses, y en a pas là-bas.
Die Quallen sind gestern gekommen. Erst waren sie vor allem im Wasser. Jetzt sieht man sie gut am Ufer. Das ist weniger gefährlich.
Er heißt Pierre. Der Mann geht auf die Gisch zu, fischt mit bloßer Hand nach einer der Quallen und pfeffert sie weit weg ins Meer.
Das mache ich gerne, wenn Touristen zugucken.
Ob das nicht wehtut, will ich wissen.
Nein, an den Händen nicht. Also einmal habe ich danach, ohne nachzudenken, mein Gesicht angefasst. Das hat ordentlich gebrannt. Und einmal habe ich danach einen Ausschlag bekommen. Aber das geht nach ein paar Tagen weg. Wobei, einmal hat es 15 Tage gedauert.
Jetzt müsse er aber weiter Sport machen, sagt Pierre. Einen Rat hat er aber noch.
Erinnern Sie sich an meine Worte. Mit 50, 60 Jahren, vor allem mit 60 Jahren, gibt es eine Veränderung. Dann zahlen Sie die Rechnung für Ihr ganzes bisheriges Leben. Dann müssen Sie mit Ihrem Körper zurechtkommen. Wer bis dahin nicht gesund gelebt hat, zahlt dann die Rechnung.
Mit dieser Weisheit endet mein Ausflug ans Cap Ferrat. Ich habe eine beeindruckende Villa von innen gesehen und die Côte d'Azur auch von einer ganz anderen, ganz bodenständigen Seite kennengelernt, dank Pierre. Hier hat man die Wahl. Auf der einen Seite Kulturprogramm, auf der anderen im Sommer jeden Tag irgendwelche Partys und Events. Aber auch Strände, Wander- und Fahrradwege, um fit zu bleiben. Das Cap Ferrat bietet eine gute Urlaubsmischung. Und wer ein bisschen mehr Glück hat als ich heute früh, erwischt sogar einen von mehr als 300 Sonnentagen im Jahr.
Also gemerkt im Sinn, der Körper muss gestählt werden, sonst geht's bergab mit 60 allerspätestens. Ob man zur Stählung allerdings Feuerquallen aus dem Wasser angeln sollte, ich weiß nicht. Ich würde einfach mal davon abraten. Wir kommen jetzt wieder zurück aus dem französischen Sommer mit seiner betörenden Vielfalt zwischen Périgord und Josephine Baker, zwischen korsischem Käse und den Villen von Cap Ferrat. Und die Musik dazu, die könnte durchaus den Soundtrack für diesen Sommer machen. Darauf einen Matei Cap Corse, sagt am Mikrofon Bärbel Wossack. Mit einem letzten Hinweis, wenn Sie weiterreisen wollen, überall und jederzeit, dann ist der Radioreisen-Podcast genau das Richtige zu finden in ARD Sounds.